Arbeit, Leben, Liebe.
Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
Und hier sind wir wieder, die Top-Mutmacher der Nation. Wir können es ja gar nicht klein. Bevor wir anfangen, ganz schnell vorneweg, wir haben eine sehr nette Mail bekommen, verbunden mit der Frage, wer macht eigentlich diese tolle Intro-Musik und wer hat diese tolle Stimme? Das ist tatsächlich unsere, ja ich sag mal, inoffizielle Schwiegertochter, also die Freundin unseres großen Sohnes, ausgebildete Opernsängerin. Und dieses Intro, diese Musik, es gibt zwei übrigens, die andere spiele ich am Ende des Podcasts, deswegen müsst ihr alle dranbleiben. Das haben die selber komponiert und gemacht und wir sind sehr, sehr stolz, meine liebe
Suse. Frau. Gefährtin.
Warum hast du deine Nase, ich glaube, tamponiert heißt es
ja,
in Fachkreisen.
Ja, irgendwie blute ich aus der Nase, ich weiß nicht warum, oder hab
das
geblutet.
Corona?
Ich glaube nicht.
Hast du dich geschlagen?
Ich glaube, es ist die Kälte.
Es ist komisch. Ich war heute einkaufen, was ich ja immer versuche irgendwie zu umgehen. Und es war so eine, wie soll man das beschreiben, so eine dumpfe, graue Stimmung.
Ja.
Also man fühlte sich schon anarchisch, wenn man jemanden angelächelt hat.
Geht das unter der Maske?
Naja, also zumindest mal so die Brauen irgendwie bewegt. Also teilst du diesen Eindruck oder hast du...
Ja, ja, ich finde auch, dass das tatsächlich auch ein bisschen aufs Gemüt schlägt. Wir haben ja in Berlin oft so eine Kälte, aber dann so eine nass-kalte Kälte und weniger, ich würde mich ja über Schnee freuen oder so, haben wir aber gerade nicht. Mhm. Also es, im Gegenteil, es nieselt so ein bisschen und mir ist so auch permanent kalt.
Rheumawetter, ne?
So ein leichtes Rheumawetter. Und jetzt wollte ich dich doch mal fragen, du hast doch mal dieses Eisbaden gemacht, ja? Das nennt sich ja noch irgendwie anders.
Ja.
Das macht man ja eigentlich nicht nur einmal, oder willst du das mal erzählen, wie das, was
also
du da gemacht
Wim
hast?
Wim Hof ist ein Holländer. Und der hat ein Konzept entwickelt, eine Strategie, eine ganze Religion ringsrum. Da gab es auch irgendein Erweckungserlebnis, seine Frau hat sich von ihm getrennt oder ist gestorben und dann ist er ausgezogen und hat Gott gesehen und er hat ihm gesagt, du musst jetzt Eis. Also ich fasse das jetzt ein bisschen und auch sehr unrichtig zusammen. Ein Bekannter, ein Freund, Suka, hat bei Wim Hof gelernt und der hat das in Vor-Corona-Zeiten als Workshop angeboten.
Habt ihr das nicht 2019?
Genau.
Wolf und du gemacht,
im,
ne?
Im
Januar oder sowas?
Genau. Und es geht folgendermaßen, du brauchst eine riesengroße Badewanne, du brauchst wahnsinnig viele Eiswürfel, also so, und dann hast du das Wasser in dieser Badewanne praktisch auf quasi 0 Grad runter und dann machst du vorher Atemübungen und irgendwelche so, also das, was du auch immer machst, so Visualisierung, meine innere Hitze, mein inneres Feuer.
Warme Gedanken.
Und das Ziel dieser Gruppe, ich glaube, wir waren so 20, 30 Leute, war, sich immer zu zweit in diese riesen Badewanne reinzusetzen.
Ja.
Ja, und da 2 Minuten drin zu bleiben. Es ist was anderes, als ob ich mal eben schnell unterducker oder ob ich da wirklich lange drin bleibe und dann auch versuche, in diese Meditationssachen reinzugehen. Ich fand es immer noch arschkalt, um ehrlich zu sein. Und die Idee dabei ist, du sollst eigentlich jeden Morgen eine bestimmte Zeit lang kalt duschen.
Ja.
Das ist allerdings ein Hinweis, den hat unsere Oma uns schon gegeben. Also dieser ganze Wim Hof Zinnober, ich sag mal, den kann man auch ein bisschen so auf den Haushalt runterbrechen. Wim Hof, das muss man noch dazu sagen, hält, glaube ich, so 30 Rekorde im Polarmeer.
Ja, Weißt du, was der Weltrekord ist im Eiswürfelbaden?
Keine Ahnung, 2 Minuten?
2,5 Stunden.
So, und Wim Hof ist, glaube ich, ja auch einer, der hat sich mal in so einen Eisblock eisen lassen und hat den dann irgendwie so freigeatmet. Ja, also ist ein toller Typ, also meine ich total ernst, muss man aber gar nicht so groß machen. Ich glaube, das nennt man wirklich Abhärtung.
Abhärtung, ne?
So.
Ja, ja, also ich habe einen Artikel gelesen, wo es eben auch um diesen Weltrekordler ging. Das ist übrigens ein Österreicher, Josef Köbel heißt er. Und der sagt eben auch ganz klar, er bereitet sich auch dadurch vor, dass er im Winter schwimmen geht. Wir haben ja sogar auch Freunde, die das
kennen
tun.
Ne?
Und der sagt, er geht auch erst bei 8 Grad oder Wassertemperaturen, setzt er dann auch eine Badekappe auf. Mhm. Aber ansonsten geht er da rein und ein Teil davon ist tatsächlich so warme Gedanken machen. Mhm. Also sich an besondere Ereignisse erinnern, während er friert oder so. Ja?
Grillwurst.
Jetzt habe ich überlegt, also ich, für mich ist das nichts. Frauen frieren ja auch schneller. Weil
ach, jetzt
die Haut,
auf einmal.
Ja, die haben nicht so viel Muskelmasse, habe ich mir sagen lassen.
Ja, aber ihr habt ja Unterhautfettgewebe meines Wissens und deswegen so eine Art Naturbiopren.
Nee, aber die Haut ist dünner irgendwie. Hm, also auf jeden klar. Fall.
Gleichberechtigung auf jeden und ihre Fall Grenzen.
Es gibt ja noch so andere Ratschläge, und dazu gehört, und das haben wir, machen wir ja eigentlich auch, zum Beispiel mit einem warmen Frühstück zu starten.
Mhm. Finde ich übrigens gar nicht schlecht.
Also mit einer Suppe, ne? Mhm. Manche Länder essen ja dann auch also warm und salzig.
Ja,
oder es Porridge. Gibt über einen, genau, ein Porridge oder sowas. Oder eben eine Hirse, das machen wir.
Unser Sohn hat heute Morgen Bratkartoffeln gemacht.
Genau.
Zum stimmt. Frühstück.
Gut. Oder eben, das machst du ja, hast du ja auch angefangen, so heißen Ingwertee, ne?
Ja.
Heißen Ingwertee also, mit Zitrone Ingwer oder.
Ingwer ist wirklich ein Wundermittel für und gegen alles. Das liegt natürlich daran, dass es ein bisschen scharf ist. Und
ja,
alles,
genau.
Was ein bisschen medizinisch schmeckt, ist schon mal, bringt den, auch den Gedanken.
Also
und
Chili auch. Morgens genau. Eine genau. Fette Chili.
Wobei wiederum, ich glaube, die Buddhisten sagen, scharf essen ist so wie salzig essen eigentlich gar nicht gut für den Körper.
Ja.
Also auch so Zwiebeln, Knoblauch.
Ayurvedisch ist das, glaube ich, auch verpönt so ein bisschen. Aber scharf gewürzte Speisen, das weiß man ja selber, die regen dann auch wirklich das Schwitzen an. Ne?
Ja, das stimmt allerdings.
Und Wärmeflaschen und sowas sind ja auch was Schönes. Das kann man nämlich übrigens auch mal machen, dass man sich die unter die Füße stellt.
Weißt
oder
du,
so.
Was meine schönste Wärmeflasche ist?
Na?
Du. Wirklich.
Wie schön.
Dürfen wir was Privates verraten? Wir haben seit vielen, vielen Jahren diese Ritual, kann man nicht sagen, aber immer wenn es so zeitlich passt und der Wecker klingelt, dann kommt der oder die eine zu der oder dem anderen. Wir haben den großen Luxus getrennter Zimmer und kommen nochmal ebenso kurz unter die Decke gelöffelt. Und ich finde, das ist ein ziemlich guten Start in den Tag.
Was ich auch noch mache, um das nochmal eben zu Ende zu führen, ich habe ja so ein paar warme Angora Unterwäsche oder sowas, das ziehe ich tatsächlich auch drunter. Das ist manchmal ein bisschen komisch, so wenn du wenn du ein Hemd oder sowas drüber ziehst, aber das ist auch noch ganz gut.
Schick ist nicht. Aber ich habe an dich als Psychologin eine Frage, weil Erwartungen sind ja immer so ein Riesenthema, ne?
Ja.
Und ich habe das Gefühl, gerade diese ersten zwei Januarwochen, da fällt die Laune nahezu automatisch runter, weil Silvester denken alle, oh, neues Jahr. Das klingt ja so, als wäre irgendwas anders als
ja, und
ein Tag
vorher. Die Woche dazwischen, also zwischen Weihnachten und Silvester, ist ja meistens auch nicht so viel los. Ne? Da ist man
ja, das hat dann so
fast
ein bisschen
so ein bisschen Urlaubsmäßiges.
Genau.
Ja.
So, und dann stellst du fest, am 1. Januar merkst du ja noch gar nicht so viel vielleicht und am 2., 3. stellst du fest, huch, der Müll liegt ja immer noch da oder die Sachen müssen immer noch erledigt werden. Mhm. Und dieser komische Erwartungsaufbau zu Silvester mit oh, frohes, tolles, neues
das muss jetzt
und
alles
das
ganz
alte
prima
ist
werden,
weg
ja.
Und das andere gibt's alles gar nicht mehr und dieses Jahr, das ist doch totaler Humbug.
Ja.
Also der 31. Dezember ist nichts anderes als der 12. September.
Ja.
Und dann ist doch völlig klar, wenn die Erwartungen so hoch sind, dass dann die Enttäuschung hinterher umso größer ist.
Ja, klar.
Silvester abschaffen.
Klar. Ja, also kommt drauf an, was. Ich finde ja bestimmte Sachen zu Silvester ganz schön. Auf die Silvester-Raketen oder das Knallen kann ich verzichten.
Ja. Also da was ist dir heute Schönes widerfahren?
Mir ist heute Schönes widerfahren. Das sind immer so diese ganz kleinen Momente. Ich war ja einkaufen auch. Ich liebe ja türkische Supermärkte, weil es da eben auch so viele Sachen gibt, die ich nicht so kenne und mich dann auch gerne mich da mal ein bisschen drin versenke. Und heute habe ich mir erklären lassen, wozu bestimmte Gewürze sind. Und jetzt bitte frag mich nicht mehr nach den Namen dieser Gewürze, ich weiß es nicht mehr. Aber das war ganz nett, weil die türkische vielleicht so. Die kam irgendwann, weil ich hatte eine Frage und dann hat sie mir das alles sehr genau erklärt und teilweise auch, wie das eine türkische Mutti oder Papi zum Kochen benutzt.
Mhm.
Und das fand ich einfach ganz schön und ganz nett und ja.
Ich muss ja trotz aller Kritik mal wieder Twitter loben,
ja.
Weil sich da doch echt lustige Menschen ballen. Ja. Klar wird da auch viel gehatet und genervt und gepestet.
Ich habe dich auch heute lachen gehört.
Eben, genau. Und es sind immer wieder diese kleinen Lacher. Wir hatten noch vorgestern dieses Telefonklingeln in der Sendung.
Genau.
Das war der Urologenprofessor aus Hamburg.
Genau.
Das haben wir wiederum gestern erwähnt. Daraufhin hat er Mittwoch den Podcast gelobt. Daraufhin habe ich gepostet, juhu, ich habe es geschafft, endlich lobt mich der Urologe. Daraufhin gab es wieder irgendwelche lustigen Erwiderungen. Also das sind so, ja okay, aber das ist letztendlich so ein bisschen so Kantinengeschnacke oder Kaffeeküchengebettel. Das ist einfach total lustig.
Ja.
Ich finde übrigens, die Baumärkte sollten wenigstens mal einen Tag die Woche aufmachen, weil mir fehlen so Kleinigkeiten. So
aber dann kann natürlich
hier eine Schraube, da irgendwas.
Ja. Aber dann kann natürlich genau das passieren, was in den Wintersport
passiert. Und Juliane Seifert, vielen Dank dafür, Staatssekretärin im Bundesfamilienministerium, hat auch gleich zurückgepostet, weil ich schrieb, liebe Bundesregierung, mach die Baumärkte auf, wenigstens einen Tag. Sie sagte, hier ist deine Bundesregierung, kannst du dir alles schicken lassen, viel Spaß, aber nicht die Schraube, die ich brauche. Ich muss im Schraubenparadies das Ding anfassen und mit dem Gegenstück ausprobieren.
Ja,
aber egal.
Ich bin bei dir, ich bin da auch schon lang geschlichen und habe gedacht, oh, ihr könntet mal einen Moment aufmachen, damit ich dann den bestimmten Klebstoff auch mehr kaufen kann.
Und hat dir heute was Spaß gemacht?
So richtig Spaß kann ich sagen, nee, war heute nicht der Fall. Also das fing aber mit der Kälte an. Ich weiß auch nicht, also heute bin ich nicht so.
Ich habe mich heute Vormittag 2 Stunden lang in die Hausarbeit versenkt.
Ja.
Ich habe alle Fenster aufgerissen, ich habe gesaugt.
Warum hast du sie nicht auch gleich geputzt?
Gefeudelt. Naja, da bin ich inkompetent. Also ich hinterlasse dreckigere Fenster als vorher, da bin ich nicht gut. Aber das ist echt meditativ. Und ich stelle fest, es gibt in der Wohnung immer Trigger. Also es gibt so bestimmte Punkte,
so neuralgische Punkte.
Häufchen zum Beispiel. Oder zum Beispiel leere Kerzenständer, also wo keine Kerze drin ist.
Ja.
Und jedes Mal, wenn ich dran vorbeigehe, denke ich, da müsste man auch mal. Und ich habe heute mindestens ein halbes Dutzend dieser Trigger weggeräumt. Und das fühlt sich total gut an.
Schön. Aber dann hast du ja wenigstens was. Dann kannst du mich ja damit anstecken.
Ich versuche
es gerade. Mit deiner guten Laune.
Ich koche dir gleich was.
Oh, sehr gut. Du sag, wir haben ja jetzt noch mal Lockdown länger und dann gibt es ja irgendwie auch härtere Corona-Regeln wieder. Ne?
Aber keine, die uns betreffen.
Ja, aber ich weiß immer nicht, wie das alles gehen soll. Also dieser 15 Kilometer Bewegungsradius.
Bitte.
Kannst du mir mal?
Nein, kann ich nicht.
Kannst du nicht?
Ich glaube, es soll Homeoffice womöglich wieder ein bisschen ermutigen und größere Besuche und auch diese ganzen Skigeschichten. Weißt du, innerhalb von 15 Kilometern bist du von jedem Wohnort aus wahrscheinlich in irgendeiner Grünfläche, aber nicht in dem Skigebiet.
Ja.
Ja, das ist vermutlich eine so eine Idee dahinter. Nur Regeln, die du nicht kontrollieren kannst oder nur mit absurden Aufwänden regieren kannst. Ich weiß es nicht.
Ich war ja, also für mich war das ja noch, ich finde das ja noch schwieriger, weil wir ja jetzt aus einem anderen Haushalt nur eine Person zu Besuch haben können.
Ja.
Es sei denn, sie ist alleinerziehend und hat noch ein Kind, das sie mitbringt.
Ja.
Das finde ich, das, wie gesagt, kontrollieren kann es sowieso keiner. Du meinst, wir reden darüber nicht mehr weiter.
Haushalten einladen.
Wir sind einfach weiter brav, oder?
Nein, es gibt ein juristisches Problem. Es gibt das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung. Das ist ein Artikel im Grundgesetz.
Ja.
Und letztendlich kann man das eigentlich nur für den öffentlichen Raum vorsehen, aber die Polizei kann nicht in deine Wohnung rein und da Leute rauszerren oder auch ohne einen Durchsuchungsbefehl da irgendwie durchzählen oder sowas.
Es sei denn, du bist zu laut und machst eine Party.
Das ist was anderes, dann verstößt du aber gegen Regeln und Gesetze. Aber wenn du dich ruhig verhältst und wir hätten hier 3 Leute zum Essen, was wir nicht haben, aber auch da kann man gerne so einen Hinweis geben, aber es hat keine wirkliche rechtliche Wirkung oder Bindekraft.
Ich wollte ja noch die Reiselektüre der anderen Art nachliefern, nämlich dieses Buch von Mujo Kasmi, so heißt er. Unerwartet heißt das Buch, ist halt über eine Flucht und über den Autor steht hier, Mujo Kasmi stammt aus der Parachina, einer Stadt im pakistanisch-afghanischen Grenzgebiet. 2015 kam er mit Umwegen über Norwegen als alleinreisender Minderjähriger in Deutschland an, der war damals 16.
Mhm.
Deutsch hörte sich für ihn zunächst an, als ob man Steine in einem Eimer schüttelt. Mittlerweile ist Deutsch seine zweite Sprache. Er hat Design Thinking am Hasso-Plattner-Institut absolviert und macht derzeit eine kaufmännische Ausbildung am Campus Berlin.
Nur mal ganz kurz, ne? Der Hasso-Plattner ist ja einer der Mitgründer von SAP und der hat in Potsdam sich ja so eine Privatuni hingestellt. Irgendwie heißt es 200 Millionen oder so von seinem Privatvermögen hat er da reingegeben. Und es gibt viele junge Menschen, auch aus unserem näheren Bekanntenkreis,
die da gerne hinwollen
und schon ein, zwei, dreimal das Bewerbungsverfahren durchlaufen haben. Das ist echt eine harte Adresse. Mhm. Und wer da rauskommt wiederum, der hat es eigentlich schon in jungen Jahren geschafft. Also das ist echt eine ziemliche Leistung, da als Nicht-Muttersprachler anzukommen.
Ach, ich habe mich aber trotzdem noch über jemanden gefreut, der gar nicht mehr lebt. Mhm. Und zwar sagt dir der Name Rachel Carson was?
Rachel Carson, Amerikaner?
Ja, Rachel Carson.
Keine Ahnung.
Rachel Carson war US-Zoologin, Biologin, Wissenschaftlerin und auch Sachbuchautorin.
Orang-Utan?
Nein.
Okay.
Die hat 1962 ein ganz wichtiges Buch geschrieben und ist letztendlich dadurch auch so die Begründerin der Umweltbewegung geworden. Mhm. Das Buch heißt Silent Spring, der stumme Frühling auf Deutsch. Und da geht es um DDT.
Ach, okay.
Und sie ist inzwischen eine der wichtigsten Personen des 20. Jahrhunderts.
Ja.
Und ich fand das... Das macht mir immer so Mut, weißt du, das ist so eine Frau, die war jetzt auch gar nicht irgendwie besonders auffällig oder so, aber die hat halt festgestellt oder hat gerne geschrieben und musste sich dann natürlich sehr viel anhören, als das Buch erschien, ne? Allen voran die Pharmaindustrie, Monsanto, ne? Die gesagt haben, das Leben in düsteren Farben ohne Pestizide beschrieben hat und gesagt hat, die ist ja Kommunistin, ne? Mhm. Also das ist bestimmt eine ausländische Verschwörung und ich weiß nicht was. Aber immerhin hat das unter anderem auch die Politik von Kennedy beeinflusst, der sich dann für umweltgerechtere Schädlingsbekämpfung stark gemacht hat.
Und da habe ich einen Punkt. Ich habe mich neulich in so einer Fachzeitschrift für PR, da schrieb irgendein Öffentlichkeitsmitarbeiter eines großen deutschen Chemiekonzerns, zufälligerweise der Monsanto gekauft hat, schrieb so einen ganz empörten Artikel, was Journalisten für Schweinebacken seien, weil die würden ja gar nicht mehr so viel recherchieren, sondern die würden sich ja zum Teil die Erkenntnisse von irgendwelchen NGOs und Aktivisten und so weiter zu eigen machen.
Ja.
Also der Vorwurf stimmt, ja, also zum Beispiel, wenn du manchmal so Bilder von Massentierhaltung siehst oder sowas, ne? Diese Bilder sind illegal entstanden, weil da irgendjemand in den Stall eingebrochen ist, was man eigentlich nicht darf. Gerichte sagen dann ganz häufig, das öffentliche Interesse ist größer.
Ja.
Auf jeden Fall dieser Firmen- oder Konzernsprecher sagte, das sei ja total unfairer Journalismus und sie kämen mit ihren Argumenten gar nicht mehr durch als Firma und das sei quasi eine Waffenungleichheit. Ich habe mich so fürchterlich empört, weil ich meine, diese Unternehmen investieren Millionen und Abermillionen in Lobbyisten, in Anzeigenkampagnen, in gefakte Studien, in irgendeinen Scheiß, und wollen dann Waffengleichheit mit einer Presse und sagen, ja, ihr dürft aber nur das schreiben, was wir euch erzählen. Ich krieg die Krätze.
Ja.
Ich krieg wirklich die Krätze. Ja. Und eines Tages, ich hoffe, es ist nicht so, aber eines Tages könnte es sein, dass wir über Glyphosat genauso denken wie heute über DDT. Dass wir sagen, wie konnten wir diese Nikotinoide oder wie sie heißen, die ja offenbar im Zusammenspiel mit diesem Bienenvirus, dieser Bienenkrankheit, womöglich doch eine Auswirkung aufs Insektensterben haben. Gut, jetzt habe ich mich.
Jetzt hast du dich ein bisschen aufgeregt.
Auf Twitter, um gute Laune
aber wie gesagt, ich finde, ich weiß nämlich noch, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, aber bei mir im Biologieunterricht haben wir tatsächlich auch ein paar Stunden über DDT, also über das, was das Schwierige daran ist, geredet. Weiß, das war ein Teil davon.
Dass mein Vater im Kleingarten, also da, wo die ganzen Eisenbahner ihre Himbeeren, Erdbeeren, Kartoffeln anbauten, zweimal im Jahr, ich glaube im Frühjahr und im Herbst, hatte der so eine bisschen Spritze, verrostete, wirklich sah aus wie so eine große, wie so eine Standpumpe fürs Fahrrad.
Ja.
Und da kam irgendwelches Zeug rein und ich bin mir fast sicher, dass das noch sowas E605-mäßiges war. und damit wurden die Pflanzen bestäubt.
Ja.
Ja, das ist heute, ist das Giftmaut.
Vielleicht hast du noch irgendwas Positives.
Ja, ich habe was Positives. Ich ziehe ein Kärtchen. Ha! Verständnis. Das finde ich gut. Ich habe Verständnis für alle, die unter dieser grauen Laune gerade etwas leiden. Und ich habe mir vorgenommen, auch nach meiner Supermarkterfahrung, es ist doch vielleicht ein gutes Zeichen, wenn man sich nicht dieser Schluffigkeit hingibt, und ich rede echt über mich selbst,
ja,
sondern sich auch mal wieder bemüht, sich schön anzuziehen, ich sag mal so mit geradem Rücken und einer gewissen Grundfröhlichkeit in den Tag zu gehen. Ja. Musik anmachen.
Und die ganze Zeit auch ein kleines Lächeln auf den Lippen zu haben.
Damit bin ich geboren, Schatz.
So, weil das ja auch immer die positiven Gedanken wieder anregt. Das Verständnis. Bringe ein tiefes Verständnis des Lebens in deine Beziehungen ein, statt nur dein Wissen von einer Erfahrung auf die nächste zu übertragen. Handle aufrichtig und einfühlsam.
Na wunderbar. Und jetzt hören wir die zweite Version des Abspanns und wünschen einen wunderschönen...
Die von unserem Sohn ist. Wir.
Arbeit, Leben, Liebe.
Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.